Hallo und herzlich willkommen zum Fotobeisel. Mein Name ist Lorand und hier reden wir über alles, was irgendwie mit Fotografie zu tun hat. Jetzt mal Werbung in eigener Sache. Muss auch mal hin und wieder sein. In meinen Shownotes habe ich eine kleine Spendenbox verlinkt, wo ihr mir über PayPal völlig unkompliziert Unterstützung zukommen lassen könnt, falls ihr meint, dass euch meine Arbeit gefällt, beziehungsweise ihr auch meine Arbeit unterstützen möchtet, dann macht das und es ist auch völlig wurscht, ob 1 Cent oder 10 Euro oder 100 Euro oder whatsoever. Der Wille zählt. Ich freue mich über jede Unterstützung und kann dann nur schon im Voraus Danke sagen, weil ich mache gerne, was ich mache und ich hoffe, ich kann euch auch damit unterhalten, sowohl mit dem Podcast als auch mit den Bildern, die ich mache, auch mit den Videos, die ich immer mehr mache. Mir macht's Freude. Ich möchte euch auch Freude bereiten. Also würde mich sehr freuen. Und jetzt weiter mit dem Podcast. In der letzten Episode habe ich ja ein bisschen über Seen erzählt, die nicht weit weg von Wien sind und sich immer lohnen, mal einen Ausflug dorthin zu machen. Heute will ich mehr über eine Region reden, die gar nicht so groß ist, aber dafür umso mehr bietet und definitiv sich lohnt, öfters auch mal besucht zu werden. Heute möchte ich ein bisschen über die Wachau plaudern. Und falls ihr euch jetzt fragt, was genau die Wachau ist, grob könnte man es vielleicht so formulieren, es ist das Stück entlang der Donau von Melk bis Krems. Rein geografisch gesehen kann man die Wachau in zwei Regionen im Endeffekt einteilen, da es genau an der Grenze vom Waldviertel und Mostviertel liegt. Dadurch ist der südwestliche Teil, also alles so um Melk rum, Mostviertel und alles mehr Richtung Krems, gehört noch zum Waldviertel. Doch ist diese Region nicht nur geografisch sehr abwechslungsreich, weil halt wie Fluss und Ufer und Berge und alles dazu gehört, sondern auch kulturell sehr vielseitig, sei es die Stifte Göttweig und Melk, sei es die Burgruinen wie zum Beispiel Dürnstein oder die Burgruine Hinterhaus oder auch Ackstein. Nein, auch Weinanbaugebiete bzw. die Marillenblütezeit Anfang April oder Mitte April, wann es auch immer ist, sind kulturelle Highlights, die man auf jeden Fall einmal abchecken sollte und wodurch diese knapp 35, 40 Kilometer, was eigentlich die Wachau ist, gefühlt jedes Wochenende was Neues bieten kann, wenn man hinfährt und sich dem Zauber hingibt. Da ich persönlich mehr ein Faible für Panoramen und Burgruinen habe, als dass ich Stifte besuchen würde, werde ich mich heute auch mehr auf die Burgruinen am Weg konzentrieren, beziehungsweise auch, wo es eventuell interessante Aussichtspunkte gibt, von wo es sich auf jeden Fall lohnt, mal Fotos zu machen. Da ich mal davon ausgehe, dass ihr, wie ich auch, aus Wien startet, würde ich auch meine Tour in der Wachau aus Richtung Krems kommend anfangen, einfach weil es logisch ist. Die Anreise aus Wien erfolgt eigentlich ganz einfach mit dem Auto aus dem Norden Wiens kommend über die A22 und dann weiter über die S5 und rein nach Krems oder aus dem Westen oder Süden Wiens kommend, über die A1 bis Pölten, dort über die S33 und die B137 ist es dort, glaube ich. Bei Krems könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr auf der B3 oder B33 Richtung Melk fahren möchtet. Eigentlich Unterschied ist nur, dass beide Straßen verlaufen parallel, nur eben auf den beiden verschiedenen Uferseiten. Die B3 müsste das linke Ufer sein, wo ihr dann Dürnstein, Spitz, Willendorf und weitere Dörfer habt. Die B33 ist dann die rechte Seite, wo ihr dann unter anderem Ackstein auf dem Weg habt. Natürlich könnt ihr auch ganz cool sein und einfach bei Krems zum Beispiel über die B3 bis Melk rauffahren, alles sozusagen abgrasen, was am Weg liegt, dann über die Brücke bei Melk rüber auf die B33 und über Ackstein wieder zurück nach Krems und vielleicht mit Göttweig abschließen und ihr habt einen riesengroßen Runde gemacht und alles, was es in der Wachau zu sehen gibt, ungefähr mitgenommen. Ich muss gestehen, diese Riesenrunde habe ich selbst noch nicht gemacht. Ich konzentriere mich meistens auf ein, zwei Sachen, die ich am Tag mache. Einfach, dass ich mich komplett dem Moment hingeben kann und nicht diesen Rush habe, weil es doch sehr viel ist. Daher sollen jetzt mal ein paar Tipps folgen, die ich für normal angehe, wenn ich in die Wachau fahre. Gleich vielleicht mal angefangen mit der ersten recht unscheinbaren Location, die ich glaube sehr viele übersehen, obwohl man von dort auch eine super Aussicht hat und an sich Okay, einen sehr coolen, kleinen, ruhigen Spot. Das wäre die Donauwarte gleich über Krems oder kurz hinter Krems. Ich weiß, wo ich das erste Mal mit dem Auto hochgefahren bin, weil ja, ich bin meistens so faul, dass soweit es geht, ich mit dem Auto hinfahre und dann halt die letzten paar hundert Meter, ein, zwei Kilometer halt zu Fuß gehe, bis ich die Wanderwege nicht kenne oder halt nicht weiß, wie es oben überhaupt ausschaut. Es war aber ein sehr abenteuerlicher Weg, denn er führt über kleine Straßen direkt durchs Weinanbaugebiet. Und hier können wir vielleicht auch für einen Moment noch stoppen, denn ich sagte gerade Weinanbaugebiet. Wie wahrscheinlich viele von euch wissen, ist die Wachau berühmt für ihre Weine, die aus der Region kommen. Im Speziellen ist die Region bekannt für ihre grüne Veltliner und Rieslingweine, die hier angebaut werden, in verschiedenen Abstufungen oder halt vom Alkoholgehalt her auch. Also ist für jeden was dabei. So viel aber auch mal nur kurz zum alkoholischen Nebengehalt der Wachau. Bleiben wir lieber bei den fotografisch interessanten Spots und zurück zur Donauwarte. Wie gesagt, wenn man diese kleinen versteckten Wege langfährt und keinen Abzweigung verpasst, kommt man irgendwann beim kleinen Parkplatz an, von wo man nur noch ein paar hundert Meter durch den Wald gehen muss und direkt bei der Warte ankommt. Natürlich könnte man auch direkt den Stein an der Donau starten und mit einer kleinen gemütlichen Wanderung direkt bis zur Warte marschieren. Ist auch sicher eine sehr entspannte Vormittagsangelegenheit. Ich war damals halt wirklich mehr aus, um die Warte an sich zu sehen. Darum habe ich diesen Teil ausgelassen. Ich werde es aber sicher mal im Sommer oder Herbst nachholen, denn zur schönsten Jahreszeit oder wenn die Blätter bunt sind und die Weintrauben auch schon schön reif, ist es definitiv eine sehr spannende und lohnende kleine Tour, die auch zum Glück nicht den ganzen Tag in Anspruch nimmt und man dafür extrem viel Schönes zu sehen bekommt. Hier würde ich auch sagen, dass jahreszeitbedingt die Sonne direkt über Krems aufgeht im Osten, wodurch man, ich glaube, einen extrem spektakulären Sonnenaufgang erleben kann, einfach mit den Weinfeldern im Vordergrund, der Stadt im Hintergrund mit der Donau und direkt wie die Sonne hinterm Horizont aufgeht und das Ganze leicht ins Licht taucht. Ich muss selber dann noch den perfekten Tag finden, wann ich selbst nochmal rausfahre, um eben genau dieses Motiv einzufangen. Dafür helfen mir auch immer natürlich meine kleinen Apps, mit denen man oder Webseiten, auf denen man sehr gut nachvollziehen kann, wo genau die Sonne an welchem Tag aufgehen wird. Dementsprechend findet man auch sehr leicht dann den idealen Zeitpunkt, wann sich's lohnt, zum Sonnenaufgang raufzugehen. Natürlich muss dann auch noch das Wetter passen, aber das ist halt so bei Outdoor-Fotografie. Man kann Glück haben, man kann Pech haben, aber man kann immer was Besonderes erleben. Oben bei der Warte selber ist es dann nicht wirklich mega spektakulär. Es ist eine nette kleine Wiese mit Sitzmöglichkeiten, wo man auch seinen Stuff ablegen kann. Der Turmtürmchen selber bietet eine sehr gute Rundumsicht, ist leicht eigentlich über Treppen zu erreichen oder halt auch die oberste Plattform ist leicht zu erreichen. Und man hat dort eigentlich wirklich von Krems rüber bis Richtung Dürnstein eine ziemlich schöne Aussicht. Na gut, das ist Blödsinn. Es ist die Wachau. Die Aussicht ist immer schön. Wenn wir die Aussicht hier zu Genüge genossen haben, können wir uns wieder ins Auto schwingen oder die Wanderung zurück rein nach Stein antreten und weiterfahren entlang der B3, weil unser nächstes Ziel ist gute zwei, drei Dörfer weiter und ist Dürnstein. Dieser Ort ist aus mehrerer Sicht sehr spektakulär, spannend, besonders. Zum einen auch die blaue Kirche, die mitten im Dorf steht und einfach ein wunderschönes Fotomotiv bietet. Zum anderen die Burgruine, die direkt über Dürnstein thront und ein extrem guter Fotospot ist, von wo man sowohl Sonnenaufgang fotografieren kann, man ein bisschen Urbex-Gefühle sozusagen erleben kann, man aber auch saugeil ist für Model-Shoots verwenden kann oder halt mit People einfach Sachen machen. Oder auch der Vogelbergsteig, wenn man zum Beispiel mehr klettern möchte oder halt ein bisschen wandern und die felsige Landschaft genießen möchte. Ich fokussiere mich momentan mehr auf die Burgruine selber, weil ich die zum einen fotografisch am abwechslungsreichsten finde. Zum anderen ist der Ort selber Weltkulturerbe und daher sowieso ein Must-See für jeden, der sich auch nur ansatzweise für die kulturelle Vielfalt Österreichs interessiert. Aber nicht wundern, falls mal sehr viele Touristen gerade am Start sind, weil es ist, glaube ich, auch über Landesgrenzen hinaus sehr bekannt und berühmt. Daher könnte man vielleicht schon sagen, Dürnstein hat hin und wieder die Ansätze von Hallstatt-Light. Also sehr viele Touristen auf sehr engem Raum, auf schmalen Straßen, muss man mit leben. Am besten, wie ich meistens sage, so Sonnenaufgang in den Morgenstunden hingehen, da ist es noch recht ruhig und entspannter und daher auch definitiv besser geeignet zum Fotografieren. Wenn ich jetzt konkret Tipps geben soll, wo es sich lohnt zu parken, ist wahrscheinlich der P2, der direkt vor dem Tunnel, der unter Dürnstein durchführt auf der B3, am besten geeignet, weil dort kann man Auto abstellen, ist recht flott, also sprich 50 Meter, 100 Meter später schon im Ort selber und dann kann man gleich die erste Straße rechts Richtung bergauf und so kommt man eigentlich recht leicht und direkt zur Burg. Dann hat man einen Spaziergang oder nennen wir es Wanderung von 10, 15 Minuten, bis man oben ankommt, beziehungsweise beim Eingang der Burg ankommt, weil die Burg selber hat auch wieder mehrere Ebenen, die man erkunden kann und Aussichtsplattformen, von wo man echt schöne Panoramen oder halt auch Blickwinkel in verschiedene Ecken des Tals hat. Lohnt sich überall stehen zu bleiben, überall ein paar Fotos zu machen. Bei Sonnenaufgang hat man hier auch das sozusagen Ausrichtung Krems, das Licht aus dem Osten kommend direkt über der Donau aufgeht. Dadurch hat man auch sehr spezielle Lichtverhältnisse, die extrem gut auf Fotos wirken können, wenn man es richtig fotografiert natürlich. Das Schöne ist ja, dass inzwischen auch schon moderne Handys im HDR-Modus zum Beispiel extrem fotogene Bilder machen können oder halt die mit HDR die Situation meistens so einfangen, wie man es mit der Kamera nur mit Nachbearbeitung hinbekommen würde. Natürlich kann man schönere Ergebnisse mit der großen Kamera erzielen, wenn man richtig denn in der RAW-Format nachträglich was bearbeitet. Aber diese, sagen wir, 10-15% extra, die man rauskitzeln kann, ist mit Arbeit verbunden und für die schnelle Momentaufnahme, einfach um irgendwas zu dokumentieren und nach Möglichkeit das so wiederzugeben, wie man es selbst gerade erlebt, dafür finde ich, sind Handys immer besser geeignet. Ich selber habe auch ein Handy mit HDR-Funktion und schlag mich tot 20-30 Megapixel. Und wobei die Megapixel eigentlich ziemlich wurscht sind, aber halt großer Weitwinkel, Zoom-Bereich, gegebenenfalls auch hohe Auflösung. Und ich merke mich selbst auch, wie oft ich in letzter Zeit einfach nur mit dem Handy schnell Momente einfange. Einfach weil es schnell geht, weil es schön ausschaut und weil es vor allem für Social Media oder mal jemand schnell bei WhatsApp beim Bild schicken vollkommen ausreicht. Und jetzt, wo ich hier gerade über die Ruine rede, kriege ich selbst wieder Bock, dort neue Fotos zu machen, weil Ideen hätte ich. Ein, zwei Models hätte ich auch, die sicher immer begeistert sind von Burgruinen. Und ich glaube, das könnten echt feine Sachen werden. Da ich persönlich auch mehr im Weitwinkelbereich unterwegs bin, also sprich 24, 35, 50 und für mich eigentlich schon Tele die 85er Linse ist, bin ich halt natürlich an diese Brennweiten gewöhnt. Ich wäre sehr gespannt, wie man zum Beispiel mit einer 70-200er die Szenerie einfängt, indem man nicht nur sozusagen die Wachau als Hintergrund oder die Seitenarme der Donau mit einfängt, sondern auch wirklich die Burg mit in Szene setzt, dass man auch diese Dimensionen der Burg gut mit dem Model kombinieren kann. Also wenn es mir jemand Beispielbilder schicken kann, wäre ich sehr dankbar dafür, weil ich halt mich auch gerne dann nur inspirieren lassen würde, was dort alles noch möglich ist. Grundsätzlich bin ich halt so der Fan für mit 35, 50 mm, dass man auch schön noch die Details, sagen wir, der Treppen, der Wände, der Türme einfangen kann oder dass man auch merkt, wo das Model eigentlich gerade steht, mit welchem Hintergrund und dass man halt diese Mischung von Burg und Wachau und Donau und Berge alles halt ins Bild reinbekommt. Natürlich wird dann das Bild sehr überladen. Das heißt, dementsprechend muss man extrem auf Bildaufbau achten, beziehungsweise auch zum Beispiel, welches Outfit das Model anhat, dass man da diese schönen Kompositionen hinbekommt. Aber wenn man das schafft, dann hat man, glaube ich, sehr leicht sehr epische Bilder. Und wenn man neben der Burg weitergeht und hoch zum Klettersteig geht, kann man gleich kombinieren und nicht nur Urbex-mäßige so Team-Shoots mit Burgruine machen, sondern auch gleich so Wanderfotos mit Klettersteigen, was glaube ich auch ziemlich cool kommt und dann sehr abwechslungsreiche Bild-Location bietet, dass man wirklich in einem Tag innerhalb von 3 Stunden gefühlt Bilder von 5 verschiedenen Tagen eigentlich darstellen kann, einfach weil man halt so abwechslungsreiche Motive hat, angefangen unten bei der Blauen Kirche oder beim Ort selber mit den engen Gassen und so ein bisschen mittelalterlich das Ganze gehalten, in der Burgruine, wo man auch die Ruine mit einbaut und das Panorama der Donau und weiter oben auf dem Berg, wo man auch noch verschiedene Motive hat, ist definitiv sehr zu empfehlen. Also checkt's mal ab, fahrt's mal da raus und macht coole Fotos. Und ja, wahrscheinlich kann man auch öffentlich rausfahren mit Zug über Krems und dann weiter in die Wachau oder mit, nee, ich glaube Busse fahren von Krems oder auch von Melk weg, die auf beiden Uferseiten dann langfahren. Ja, ich fahre meistens mit dem Auto an so eine Orte hin. Und wenn wir schon beim Auto sind, setzen wir uns auch gleich wieder zurück ins Auto und fahren weiter die B3 Richtung Westen oder halt Südwesten. Und nächster Stopp wäre dann Spitz. Über diesen Ort habe ich ja schon bei meiner Jauerling-Folge mehr geredet. Darum fokussiere ich mich jetzt eigentlich ein bisschen nur auf die Hinterhausburgruine, die gleich über dem Dorf zu finden ist. Also einfach in der Dorfmitte, wo es Richtung Ottenschlag abbiegt, dort unter den Brücken stehen bleiben. Kleine Wanderung dann über die Pagode Richtung Hinterhaus machen. Die Burgruine ist super restauriert und auf eigene Gefahr betretbar. Da hat man halt auch sehr coole Möglichkeiten, um Sonnenaufgang zu fotografieren, um Burgruine zu fotografieren, falls man mehr in die Architektur ist, um auch sehr coole Fotos sicher zu machen. Einfach, wie gesagt, die Weinberge, Burgruine, Donaubeugung, alles, was man möchte, hat man hier eigentlich auf einem Haufen. Ist auch mit 10, 15 Minuten Gehweg zu erreichen. Natürlich festes Schuhwerk ist ein Muss. Nicht zu schweres Gepäck mitnehmen am Rücken, weil es ist doch leicht, der Anstieg von, sagen wir, 50, 100 Höhenmetern, ich weiß gar nicht, wie viel genau. Aber ja, auf jeden Fall definitiv auch ein Spot, der sich lohnt anzufahren. Wie ihr vielleicht auch mitbekommt, suche ich extra auch immer Parkplätze, von wo der Anstieg nicht zu wild ist, weil natürlich findet man Wege, von wo man 2 Stunden durch die Natur hatschen muss. Aber wenn es jetzt mal erst rein ums Fotografische geht, finde ich immer interessanter, wenn man halbwegs nah rankommt, dass dann der Abstand sozusagen zum Fotomotiv selber überschaubar ist und man dadurch auch nicht zwingend die Lust am Fotografieren verliert oder auch mal gegebenenfalls ein größeres Stativ mitnehmen kann oder Lichter oder ähnliches, nur halt nach Möglichkeit kein Ziehkoffer. Ziehkoffer ist niemals gut in der Natur, ist nur laut und nervig. Wenn wir die Burgruine Hinterhaus hinter uns gelassen haben und der B3 weiter folgen, kommen noch etliche kleine Haltemöglichkeiten, dass man direkt ans Ufer runtergeht und dann generell die Donau oder das Wasser genießen kann oder halt auch mal ein bisschen Ruhe findet. Grundsätzlich jetzt die spektakulären Burgruinen oder wo ich für mich sagen würde, bam, muss man als erstes unbedingt gesehen haben, ist nicht mehr wirklich auf dem Abschnitt dabei. Da können wir dann bei Melk direkt über die Brücke rüber und auf der B33 Richtung Ackstein fahren, also im Prinzip zurück Richtung Krems. Und falls ihr euch jetzt wundert, wieso ich das Stift Melk komplett ausgelassen habe und direkt sozusagen mit der B33 weitermache, eigentlich ganz einfach. Zum einen bin ich persönlich jetzt nicht so der verschiedene Kloster- und Stiftsgänger, weil es mich halt begrenzt interessiert. Und außerdem ist, glaube ich, zum Stift Melk könnte man auch eine komplette eigene Folge machen, beziehungsweise Melk und Schallaburg zusammen eventuell so eine Kombifolge. Könnt ihr mir aber gerne so in den Kommentaren oder irgendwie zukommen lassen, ob ihr Lust hättet auf diese Folge, weil dann würde ich mich auch darüber dann hermachen. Momentan bin ich eigentlich mehr mit der Wachau und eben die Burg Ackstein beschäftigt. Jedenfalls lohnt sich aber auch das Stift mal anzuschauen. Ich weiß, mein Bruder hat mal da ziemlich cooles Foto auch gemacht von den Treppen und Details und war eigentlich auch recht begeistert, wie es drin ausschaut und was man dort alles eigentlich so sehen kann. Also definitiv ein kulturelles Highlight, was ich dann lieber mal in einer eigenen Folge angehe. Wenn ihr der B33 aber wieder Richtung Osten, also Richtung Krems folgt, kommt ungefähr auf halber Strecke dann Ackstein, das kleine Dorf unten direkt an der Donau. Und von dort gibt es auch einen kleineren Forstweg, der direkt hoch bis zur Burgruine Ackstein führt. Es ist eigentlich sehr schwer zu übersehen, da man auch unten von der Bundesstraße sehr gut ohne die Burgruine, wie sie über der Wachau thront, schon gleich erkennen kann. Natürlich gibt es hier auch wieder die Möglichkeit, vom Bundesstraße aus hochzuwandern. Unten direkt gibt es auch einen Parkplatz, von wo auch der Wanderweg losgeht. Oder man folgt halt einfach der Straße mit dem Auto ganz bis hoch zur Burg. Hier hat man dann wieder 50 Meter zum Eingang. Dafür aber halt dann einen wunderschönen Wald, durch den man fahren kann. Und der sich auch sehr gut schon für erste Fotomotive eigentlich anbietet. Also definitiv mal beide Versionen mal auschecken, weil lohnt sich auf jeden Fall. Mir fällt es gerade auf, falls ihr mich hin und wieder mal lauter Luft holen hört in den Aufnahmen, hat den einfachen Grund, dass meine Nase meistens zu ist und ich deswegen mich konzentrieren muss, wie ich Luft hole. Und das kann dann hin und wieder hörbare Spuren im Podcast hinterlassen. In der Burgruine selber, die sehr schön wieder hergerichtet wurde, habt ihr unter anderem auch Gastro-Möglichkeiten und ihr habt auch eine extra Ausstellung zur Nibelungensaga, denn die ganze Wachau ist auch aus der Nibelungensaga sehr berühmt, beziehungsweise auch Richard Löwenherz hat einen Teil seiner Geschichte verknüpft mit der Wachau. Da gibt es auch sehr viel drüber zu erzählen, also falls ihr auch da Lust habt, lasst mich einfach wissen, wenn ihr mal eine extra Folge darüber hören möchtet. Und ansonsten halt, schaut euch die Ausstellung an, wo die Stationen der Nibelungensaga im Prinzip plastisch dargestellt sind über kleine Dioramen. Und erkundet einfach die Burg vom Burgturm bis komplett raus an die vordere Front. Ihr habt sehr viele Möglichkeiten, viele coole Gänge, extrem viele Fotospots, wo ihr auch euch sehr gut austoben könnt. Hier müsst ihr halt auch nur wieder drauf achten, wann ihr hingeht, weil es ist doch ein sehr gut besuchter Ort. Und daher kann es leicht passieren, dass ihr wieder Fotobombing erleben müsst. Das heißt, wenn ihr ein schönes Motiv oder coolen Hintergrund euch ausgesucht habt, jemand ständig durchs Bild rennt. Früher war es auch noch möglich, direkt auf die Felsen neben der Burg zu gehen und von dort sozusagen noch ein spektakuläres Panorama mit der Burg und im Hintergrund den Fluss zu haben. Der ist momentan oder zuletzt, wo ich da war der abgesperrt. Von daher würde ich es nicht zwingend empfehlen oder eigentlich gar nicht empfehlen, dass man jetzt hinter abgesperrtes Gebiet geht, weil es wird schon seinen Grund haben, warum der Zaun dort steht. Aber trotzdem habt ihr auch so, vor allem wenn ihr zum Beispiel oben vom Burgturm aus Fotos machen wollt, sehr coole Möglichkeiten, auch die Burg mit dem Fluss einzufangen. Ihr könnt es auch in meinem 2021er Kalender sehen, weil dort ist, glaube ich, der Monat April ein Bild von Ackstein. Wenn wir uns ausgetobt haben in Ackstein und dort auch alle Fotos gemacht haben und das wird eine Zeit dauern, dann können wir im Prinzip weiter Richtung Krems fahren. Was mir persönlich aufgefallen ist, dass dieser Abschnitt auch bei der Marillenblütezeit am schönsten ausschaut, weil hier die meisten Obstbäume stehen. Und dadurch auch dieses schöne weißen Blütenpracht, wie man es auch von den Fotos kennt, ich glaube, hier am besten in Szene setzen kann. Natürlich kann es wahrscheinlich auch noch andere Geheimspots geben, aber als Anfang lohnt sich dieser Punkt auf jeden Fall oder halt diese 10 Kilometer oder so von Ackstein rüber bis Krems, weil hier hat man halt auch den Flussverlauf und den Straßenverlauf so geeignet, dass man das Ganze am besten auch in der Tiefe darstellen kann. Also ich werde es auch endlich mal versuchen zu schaffen, zur richtigen Zeit dort zu sein, um diese Fotos zu machen. Kann ich euch genauso nur empfehlen. Und zum Abschluss könnte ich wahrscheinlich wieder sehr viel über Göttweig oder dem Stift in Göttweig erzählen. Werde es aber wieder auslassen, da ich es selbst noch nie so genau besucht habe. Ich werde aber sehr gerne mal eine Folge darüber machen, wenn ich es mir in Angriff nehme und dann sozusagen alles dokumentieren, was ich erlebt habe und wie meine ersten Eindrücke waren. So kann man aber dann sozusagen die Reise bei Mautern beenden, wo auch eine Brücke rübergeht wieder nach Stein an der Donau. Genau vor dieser Brücke hat man dann auch noch einen coolen kleinen Uferabschnitt, wo man direkt bis zum Wasser runtergehen kann und auch gewisse Baumalleen direkt entlang des Ufers hat, die man auch wiederum fotografisch sehr gut einsetzen kann. Also auch wieder hier sehr viele Möglichkeiten und nehmt euch die Zeit, schaut euch alles an. Und ja, das war's dann für diese Woche. Es war eine für mich persönlich eine bisschen schwierige Geburt mit der Wachau, einfach weil man kann so viele Sachen von hier erzählen und dass man sich ungefähr schaut, was könnte interessant sein oder was habe ich selbst schon mal so viel erlebt. Aber ja, jetzt habe ich es mal geschafft und seid gespannt auf die nächste Folge, wo ich euch dann hin entführen werde. Eins könnt ihr bei euch sicher sein, dass es wieder irgendwo halbwegs in der Nähe von Wien bleibt, weil es gibt hier sehr viel zu entdecken. Von daher habt einen schönen Tag, würde mich freuen, wenn ihr mal bei Insta folgt und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!